Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Die Saison in der Motorrad-WM ist vorbei. In Portimao gab es nochmal einen richtig spektakulären Saisonabschluss, in dem die Weltmeister der Moto2 und Moto3 ermittelt wurden. In der MotoGP gewann der lokale Matador Miguel Oliveira. Da stand der Weltmeister schon vor diesem letzten Rennen fest. Eigentlich ist das mit Miguel Oliveira und Portimao schon fast zu kitschig. Herzlich willkommen zur vorerst letzten Ausgabe der Schräglage, unserem Talk zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und auch das letzte Rennwochenende der Saison analysiere ich natürlich nicht alleine, sondern mit den Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane.
Hallo.
Auf der anderen Seite Gerald Dierenberg. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Gerald, das war nochmal ein schöner Saisonabschluss in Portimao. Schönes Wetter, schöne Rennen, da fehlte eigentlich nicht viel. Zuschauer.
Ja, Zuschauer haben gefehlt, ja, und vor allem, wenn du die Show von Miguel Oliveira siehst, ja, wenn das in einer normalen Saison ausverkauft wäre, ja, dass die Tribünen, was da für eine Stimmung geherrscht hätte, also das ist schon der einzige große Wermutstropfen natürlich, dass die Fans nicht dabei sein konnten. Ansonsten, die Rennstrecke ist einfach fantastisch, also bergauf, bergrunter. Ich finde auch die Kameraperspektiven, das war echt geil, wenn die Fahrer über die Kuppen gekommen sind und mit den Reifen abgehoben haben. Das waren echt coole Bilder, tolle spektakuläre Rennen, vor allem in den beiden kleinen Klassen. Und ich finde, Portimao sollte in einem normalen Kalender immer als Saisonfinale sein, weil du auch gesagt hast, das Wetter ist gut, da noch Mitte, Ende November. Leider ist Portimao im nächsten Jahr im derzeitigen Kalender auch nur auf der Reserveliste. Wir wissen nicht, wie sich das im nächsten Jahr dann tatsächlich gestalten wird mit Corona. Also vielleicht rückt Portimao da ja noch nach. Könnte sein, würde ich mich freuen, wenn wir die Strecke öfters sehen würden. Aber insgesamt, glaube ich, war es ein cooler Schauplatz für ein tolles Finale insgesamt.
Aber man kann sagen, Miguel Oliveira mag vielleicht die Fans vermissen bei sich zu Hause, aber hätte es Fans gegeben, hätte es dieses Rennen in Portimao nicht gegeben. Also man ist so ein bisschen hin und her gerissen.
Ja, es ist, ich meine, es ist, genau, also wenn jetzt, du hast natürlich recht, ja, wenn es die Corona-Situation nicht geben würde weltweit, dann hätte es dieses Rennen nicht gegeben. Ja, das ist natürlich auch klar, ja. Aber ich meine trotzdem, die Leistung von Miguel war echt beeindruckend. Also so ein dominanter Start-Zielsieg sieht man eigentlich relativ selten. Und dass es bei ihm halt so auf seiner Heimstrecke geklappt hat, war echt cool. Und auch für KTM ist es cool. Weil wenn du jetzt hernimmst, der Sieg in Brünn mit Brad Binder kam total überraschend. Da war auch vorher ein bisschen Wetterkapriolen und so. Dann in Spielberg komplett chaotische, spannende, turbulente letzte Runde, letzte Kurve. Und hier hat jetzt erstens Oliveira gezeigt, was er für eine Klasse hat. Und KTM hat hier einen lupenreinen Startzielsieg herausgefahren von der Pole Position. Also das ist schon noch ein Zeichen, wie stark KTM sich in diesem Jahr wirklich verbessert hat. Ja.
Wir haben auf den ersten drei Positionen drei Satellitenfahrer gesehen. Miguel Oliveira auf der Tech 3 KTM, Jack Miller auf der Pramac Ducati und Franco Morbidelli auf der Petronas Yamaha. Lasst uns erstmal über Miguel Oliveira sprechen. Und Juliane, Gerald hat es gerade schon erwähnt, es war ein Start-Zielsieg. Es war vielleicht mit der ungefährdetste Sieg in dieser kompletten WM. Was machte Miguel Oliveira so stark auf dieser Strecke? Kannte er die besser als alle anderen? Ist er darauf schon gefahren? Weil dieses Rennen von Miguel Oliveira war von vorne bis hinten die Souveränität in Person.
Also er hat sicherlich schon einen gewissen Heimvorteil. Er kennt die Strecke meines Wissens nach so aus ein paar privaten Testfahrten und eben auch vom letzten Portimao-Test, wo er allerdings wie die meisten MotoGP-Stammpiloten mit einem Superbike unterwegs war. Also er hat schon ein bisschen mehr Streckenkenntnis als die anderen Konkurrenten. Das hat er sicherlich mit reingespielt. Aber man muss sagen, er hat auch einfach das komplette Rennwochenende über super gearbeitet. Er war von vorne weg mit im Spitzenfeld dabei, hat dann die Pole Position herausgefahren und ja, für das Rennen war er schon Favorit, aber ich muss sagen, in der Deutlichkeit mit dieser Dominanz hat, glaube ich, weder er selber noch die Konkurrenz damit gerechnet. Also er war ja nach den ersten zwei Runden eigentlich schon heillos enteilt und hat seinen Vorsprung dann mit jedem Umlauf mehr ausgebaut, konnte da einen Takt anschlagen, den niemand anders mitgehen konnte. Und das war schon sehr beeindruckend. Und man muss ja auch sagen, dem Druck dieses Heimrenns, auch wenn es ohne Zuschauer war, standzuhalten, das ist auch eine Sache, die man erstmal meistern muss. Er ist ja noch nicht so lange in der Königsklasse dabei, es ist sein zweites Jahr. Und da so eine Vorstellung abzuliefern auf der Heimstrecke beim letzten Saisonrennen, das ist schon eine Nummer. Da war auch die Konkurrenz, glaube ich, ziemlich baff. Und es war ja sein zweiter Sieg und wir erinnern uns, in Spielberg beim ersten Sieg, da hat er ja so ein bisschen von einem Duell zwischen Paul Espargaró und Jack Miller profitiert, ist da in der letzten Kurve durchgeschlüpft und hat hauchdünn gewonnen. Und dieses Mal mit so einem Vorsprung, mit so einer Machtdemonstration zu gewinnen und das zum Ende der Saison, ich glaube, mit einem besseren Gefühl kann man das Jahr gar nicht abschließen. Und ich bin wirklich gespannt, wie er sich dann, wenn er nächste Saison zu KTM ins Werksteam aufsteigt, schlagen wird. Da wird er ja so ein bisschen die Rolle des Team, die das übernehmen, weil er ja quasi für Paul Espargaró ins Team kommt, der zu Honda wechselt wiederum. Also insofern bin ich gespannt, wie er sich da schlagen wird. Aber mit der Vorstellung hat er sich auf jeden Fall schon mal in eine sehr, sehr gute Ausgangsposition gebracht.
Gerald, hast du da noch eine andere Erklärung dafür, dass Miguel Oliveira hier so dominiert hat? Weil ja, auf der einen Seite natürlich Heimvorteil, dass er wahrscheinlich schon ein paar private Tests gehabt hat. Auf der anderen Seite, die anderen Teams haben ja auch die Trainings und die freien Trainings mitgemacht. Also die Fahrer kannten ja die Strecke. Ist ja nicht so, dass die Fahrer auch am Renntag noch gedacht haben, wo muss ich denn jetzt langfahren?
Also manche Fahrer haben gemeint, dass er keinen Vorteil hatte, weil sie genug Zeit hatten, sich die Strecke selbst kennenzulernen, zuerst mit dem Superbike beim Test und auch die Trainings am Freitag waren verlängert, das hat eigentlich alles ausgereicht. Andere Fahrer haben wiederum gemeint, naja, eigentlich hat er schon noch einen Vorteil und sie bräuchten noch ein bisschen mehr Zeit, um wirklich die Strecke absolut perfekt zu beherrschen. Also da waren die Fahrer ein bisschen zwiegespalten. Was mir noch an Erinnerung geblieben ist, was man vielleicht vergleichen könnte, ist, es gibt manchmal Strecken, wo Fahrer, also anspruchsvolle Strecken, wo Fahrer einfach über sich hinauswachsen und schneller sind als alle anderen, ohne dass man das vielleicht jetzt groß erklären kann. Das ist zum Beispiel früher gewesen ein Casey Stoner in Phillip Island, ja, oder das ist ein Marc Marquez in Austin. Und vielleicht ist Miguel Oliveira in Portimao einfach auch so eine Streckenkombination, wo er einfach irgendwas findet, wo er einfach viel schneller als alle anderen. Es wäre interessant natürlich, wenn wir im nächsten Jahr auch wieder in Portimao fahren würden und dann sehen würden, bewahrheitet sich das, ist er dort so wie in Marc Marquez in Austin einfach überlegen oder nicht. Ja? Vielleicht finden wir es heraus, vielleicht auch nicht, aber wie gesagt, vielleicht ist das genauso eine Strecke wie bei den anderen genannten Beispielen für ihn.
Ich hätte auf jeden Fall Bock darauf, diese Strecke in Portimao nochmal zu sehen. Mir hat das extrem gut gefallen. KTM, beziehungsweise Miguel Oliveira, lasst uns da bei dem nochmal bleiben, Ehre, wem Ehre gebührt. Juliane, KTM und Miguel Oliveira, das war dieses Jahr eine wirklich runde Saison insgesamt. Du hast es gesagt, er ist noch nicht so lange dabei. Er ist jetzt Neunter geworden, 125 Punkte, hat zweimal den Sieg geholt, ist mehrere Male wirklich mit dabei gewesen. Es waren immer so sechster, siebter Platz, seine Ergebnisse, seine Standardergebnisse. Er hat sich selber wohl, und das habt ihr auf motorsporttotal.com geschrieben, hat sich so selber ein bisschen über die 3-0er geärgert, aber ansonsten kann man die Saison, glaube ich, für Oliveira nur als erfolgreich bezeichnen am Ende, oder?
Ich glaube, das kann man so unterstreichen. Er hat natürlich dadurch, dass er im Qualifying oft nicht so wirklich ins Spitzenfeld in die ersten zwei Reihen vorgedrungen ist, ein bisschen was liegen lassen, hat er im Rennen meistens, wie wir es auch von anderen Fahrern bei Suzuki beispielsweise kennen, oft erst Plätze gut machen müssen und dann hinten raus fehlt dann eben oft die Zeit, um noch ganz nach vorne zu kommen. Das erklärt die vielen, ja, sechsten, siebten Plätze, die er eingefahren hat, aber das soll dem Ganzen gar nichts abnehmen. Also er hat insgesamt eine relativ solide Saison gezeigt, natürlich drei Ausfälle, einmal nur 16. geworden, aber insgesamt war es auf jeden Fall eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, wo er ja noch Rookie war und insgesamt muss man ja auch sagen, KTM hat in dieser Saison auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt, ist absolut im Spitzenfeld angekommen mit 3 Siegen, 5 weiteren Podestplätzen. Da hat man als Hersteller auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne gemacht und muss sich vor der Konkurrenz überhaupt nicht mehr verstecken. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann in der nächsten Saison entwickelt. Natürlich dann mit einer neuen Fahrerkombination. Dann ist Pol Espargaro, der ja viel zur Entwicklung des Projekts beigetragen hat, bisher immer das große Zugpferd war, nicht mehr da. Aber ich traue sowohl Bert Binder als auch Miguel Oliveira bei im Werksteam durchaus zu, diese Erfolgsgeschichte vorzuschreiben. Und bei Tectoire stößt ja dann Danilo Petrucci hinzu. Der ist ein erfahrener Pilot. Und wir wissen, KTM macht zwischen dem Werksteam und dem Satellitenteam, was die technische Ausstattung angeht, keinen großen Unterschied. Also da noch einen erfahrenen Piloten im Team willkommen zu heißen, das kann dem Ganzen auch nochmal einen guten Push nach vorne geben. Also ich glaube, die werden wir für nächste Saison auch unbedingt auf dem Zettel haben müssen.
Gerald, wie würdest du das Saisonfazit und das Fazit an diesem Rennwochenende von KTM ziehen? Miguel Oliveira auf dem 1. Platz, Pol Espargaro auf dem 4. Platz, Mika Kallio ist noch mitgefahren, ist 17. geworden und am Ende Brad Binder ist nicht ins Ziel gekommen. Die Saison an sich, wir haben Siege von Oliveira gehabt, wir haben einen Sieg von Brad Binder gehabt. Wie würdest du das insgesamt dann einordnen, die Saison und dieses Rennwochenende von KTM?
Ja, insgesamt natürlich sehr gut. Sie haben 3-mal gewonnen, waren 2-mal auf der Pole. Pol Espargaro war 5-mal am Podium. Brad Binder ist Rookie of the Year geworden. Also insgesamt kann man sagen, dass KTM als gesamtes Team die Erwartungen übertroffen hat. Und wir haben jetzt eben von Miguel den 2. Sieg gesehen. Es war ein dominanter Sieg, was wir von KTM vorher auch noch nicht so gesehen haben. Brad Binder hat auch ein Rennen gewonnen. Sie setzen auf die Jugend, auf diese beiden Fahrer im nächsten Jahr. Also dieser Schritt ist richtig, ja, weil sie auf Siegfahrer setzen, die das auch gezeigt haben. Und ich glaube wirklich, bevor es im Juli dann losgegangen ist, glaube ich, hat niemand so richtig erwartet, dass KTM so einen deutlichen Schritt machen würde. Ich glaube, man ist davon ausgegangen, dass sie wirklich regelmäßig in den Top 10 sind, bei dem einen oder anderen Rennen in den Top 6 dabei sind und dann vielleicht ab und zu mal ein Podest abstauben, ja, wenn alles gut läuft. Aber dass die so durchstarten, ich glaube, das hat wirklich niemand gerechnet. Und Pol Espargaro hat auch gesagt, er kann erst im kommenden Februar zum ersten Mal für Honda testen. Er hat die Entscheidung getroffen, KTM zu verlassen, bevor das erste Rennen war, während alle im ersten Corona-Lockdown gesessen sind. Und er hat auch jetzt zugegeben, nach dem letzten Rennen, es werden ihm sicher viele Gedanken durch den Kopf gehen, war es richtig zu wechseln, wäre es besser gewesen, bei KTM doch zu bleiben, weil die Leute sind super, die Atmosphäre ist super, sie können jetzt wirklich regelmäßig in den Top 6 kämpfen. Ich meine, wenn wir ein Rennen haben, wo nicht eine oder mindestens 2 KTM in den Top 6 sind, dann reden wir jetzt mittlerweile schon von, hey, was ist da los bei ihnen? Ja, ja. Also so auf so einem Level sind die jetzt mittlerweile. Und Honda ist schwierig, vor allem Leute, die neu zu Honda kommen, wissen wir, dass es nicht einfach ist, dieses Motorrad kennenzulernen. Also ja, Pol hat gesagt, er wird über den Winter viel nachdenken müssen. Ja. Werden wir sehen, wie er sich da entwickelt. Aber ich, wie gesagt, insgesamt gesehen von KTM wirklich großartig. Sie sind dabei und sie setzen auf junge Fahrer. Wir haben gesehen bei Suzuki auch, dass es der absolut richtige Weg ist. Vor 3 Jahren ungefähr hat immer Stefan Pierer, der KTM-CEO, gesagt, Suzuki ist für ihn das Vorbild, weil die eben auch erst 2015 wieder zurückgekehrt sind, KTM 2017. Und Suzuki hat kontinuierlich Fortschritte gemacht und er will auch diese Fortschritte von KTM sehen. Und da sind sie auf dem absolut guten Weg und vor allem auch in der Breite so dicht aufgestellt. Also ich bin gespannt, ob sie nächstes Jahr den nächsten Schritt machen können und vielleicht sogar mit konstanten Ergebnissen, die Oliveira und Binder schon etwas gefehlt haben in diesem Jahr, muss man sagen. Weil du brauchst konstante Ergebnisse, das hat unser neuer Weltmeister eindrucksvoll und untermauert. Aber die können nächstes Jahr um einige Rennen gewinnen. Ob sie um einen WM-Titel kämpfen können, bleibt abzuwarten. Aber Potenzial ist auf jeden Fall da.
Paul Espargaro fühlt sich ein bisschen wie am Ende eines Sommerlagers. Man möchte eigentlich nicht weg, aber man weiß, man muss weg. Und er fühlt sich so wohl bei KTM. Das hätte er sich vorher überlegen müssen. Jetzt geht er nächstes Jahr zu Honda und das wird sicherlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Über Honda sprechen wir natürlich gleich auch noch. Aber wir müssen natürlich über Jack Miller und über die Ducati sprechen. Gestern während der Übertragung von DAZN haben sich dann auch Eddie Milke und Florian Alt darüber unterhalten, dass die Stimmung dann auch zwischen Andrea Dovizioso und Ducati nicht so richtig gut war in den letzten Wochen. Jack Miller ist auf jeden Fall auf Platz 2 gefahren und sein zweiter Platz war ähnlich souverän wie der erste Platz von Miguel Oliveira. Ja, am Ende des Rennens musste er sich Franco Morbidelli noch erwehren, aber Juliane, das war ein von vorne bis hinten auch sehr, sehr souverän durchgezogenes Rennen von Jack Miller, von dem wir ja wissen, dass er zwischendurch mal so eine Wahnsinnsaktion drin hat, aber hier hat er das ganz, ganz ruhig durchgebracht, dieses Rennen.
Ja, man kann das tatsächlich so ein bisschen mit dem letzten Rennen in Valencia vergleichen. Dort war er ja auch lange Zeit hinter Morbidelli, hat ihn studiert. Dort ging es damals um den Sieg, den er knapp verpasst hat. Diesmal ging es um Platz 2 und er hat bis zum Schluss gewartet und dann im Zielsprint quasi auf der Schlussrunde sich Morbidelli zurechtgelegt, ist vorbeigezischt und hat ihn dann einfach nicht mehr durchkommen lassen und hat sich so den zweiten Platz gesichert. Also diesmal der umgekehrte Ausgang im Vergleich zu Valencia. Und ja, man muss sagen, Miller ist auch, wenn er jetzt diese paar Ausfälle und auch leider technischen Defekte im Verlauf der Saison nicht gehabt hätte, einer, der gut und gerne um den Titel hätte mitkämpfen können. Also er war ja zuletzt jetzt wirklich konstant auf dem Podest oder ja in den Top 5 vertreten und hat auf jeden Fall einen guten Aufwärtstrend gezeigt und war so der absolute Punktesammler für Ducati, während die anderen mehr so in der zweiten Hälfte der Top 10 oder weiter hinten rumgekrebelt sind. Und auch bei ihm muss man ja sagen, er steigt nächstes Jahr vom Pramac-Satellitenteam ins Ducati-Werksteam auf, wird da mehr oder weniger die Teamleader-Rolle übernehmen und hat sich dafür eigentlich mit den zwei Podestplätzen, den zwei zweiten Plätzen jetzt in eine gute Position gebracht und dafür empfohlen, die Entscheidung von Ducati, ihn zu befördern, nochmal bestätigt. Und für ihn war es, glaube ich, auch ein sehr guter Saisonabschluss. Er wartet natürlich immer noch so auf seinen Sieg. Das hat jetzt in dieser Saison leider nicht geklappt, aber ich denke mal, spätestens dann in der nächsten Saison mit dem Ducati-Werksteam, er hat gezeigt, dass er mit der Maschine zurechtkommt im Vergleich zu den Werkskollegen, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er da auch den ersten Sieg mit dieser aktuellen Werksmaschine schafft. Und ja, dann bin ich gespannt, ob er dann auch im Kampf um den Titel eine Rolle spielen wird. Dieses Mal hat es für WM Platz 7 gereicht. Ich denke, er kann insgesamt schon recht zufrieden sein. Wären die vielen Ausfälle nicht gewesen, hätte er, wie gesagt, noch weiter vorne landen können. Aber es hatte ja jeder in dieser Saison so seine Schnitzer drin. Also im Grunde genommen kann er, glaube ich, ganz zufrieden sein.
Aber Juliane, wie würdest du insgesamt das Fazit für Ducati ziehen? Sie sind jetzt Herstellerweltmeister geworden, das haben sie geholt, aber ansonsten sind sie relativ weit hinten dran gewesen insgesamt. Das war eher eine unauffällige Saison dann auch für die Ducati. Andrea Dovizioso zum Beispiel ohne einen Sieg auf Platz 4 ist er jetzt dann vorgefahren. Wir haben Jack Miller, der, was du eben gesagt hast, der zwischendurch seine Ausfälle hatte, viermal aufs Podium gekommen ist. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Ducati am Ende dann unter den Möglichkeiten geblieben ist?
Absolut. Dovizioso ist ja mit Ducati angetreten, um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Erst recht, nachdem klar war, dass Marc Marquez, der Titelverteidiger, nicht antreten können wird, verletzungsbedingt. Und diese Chance hat man auf jeden Fall ungenutzt verstreichen lassen. Also Dovizioso hat auch nach diesem Saisonfinale wieder gesagt, er hat eigentlich die ganze Saison über kein wirkliches Gefühl für das Motorrad finden können, egal auf welcher Strecke, egal bei welchen Bedingungen. Er war in den Qualifyings, in den Trainings meistens zu weit zurück, konnte dann zwar im Rennen gerade hinten raus oft noch Positionen gut machen, aber für ganz vorne hat es eigentlich nur zweimal gereicht, beim Saisonauftakt mit dem dritten Platz und beim Sieg in Spielberg. Ansonsten waren es immer so Top 5 Plätze, meistens auch mehr so in der zweiten Hälfte der Top 10 zu finden. Und das ist natürlich eigentlich nicht der Anspruch, mit dem man angetreten ist. Aber Dovizioso hat am Ende doch so ein mehr oder weniger versöhnliches Fazit ziehen können, indem er gesagt hat, okay, jetzt mit dem Gefühl, das ich hatte, das eben schlecht war, war WM Platz 4 mein Ziel, das hat er erreicht. Er ist tatsächlich punktgleich mit Maverick Vinales, mit Pol Espargaró, der auf Platz 5 liegt, aber durch den einen Sieg, den er hat, ist er WM-Vierter geworden. Das ist nicht der eigene Anspruch, das gibt er auch selber zu, aber er verbucht das ja unter dem, was eben möglich war mit der Gesamtkonstellation, die er davor gefunden hat. Und er hat tatsächlich auch ja nach dieser Saison gesagt, er fühlt sich jetzt so ein bisschen erleichtert und befreit, dass es vorbei ist, weil die gesamte Situation, sowohl, dass er nicht konkurrenzfähig war, als auch die Situation mit Ducati hat ihn schon belastet. Wir wissen ja, dass da einige zerbrochene Scherben hinterlassen worden sind. Und ja, dass er jetzt erstmal diese Auszeit nimmt, spricht ja eigentlich auch für sich. Also er will wahrscheinlich auch einfach erstmal weg von dem Ganzen. Ob er wiederkommen wird, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Er spricht ja selber von einem Sabbatjahr. Also er hat schon die Ambition, in die MotoGP zurückzukehren. Aber alle Zeichen stehen darauf, dass die Hersteller eher auf junge Talente setzen. Das zeigt ja auch, dass sich viele in der Moto2 umschauen. Allein mit Luca Marini und Enea Bastianini hat sich ja Ducati zwei Moto2-Talente für die nächste Saison gesichert. Das wird in den kommenden Jahren nicht anders werden. Und man muss ja auch sagen, für 2022 sind einige Plätze eh schon verbucht, weil viele zwei Jahresverträge haben. Insofern sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht den Platz für ihn. Er würde ja gerne auf ein konkurrenzfähiges Bike steigen, um nochmal ja um Siege und vielleicht den Titel mitzukämpfen. Aber in seinem Alter und mit der Konstellation im Fahrerfeld sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Bleibt abzuwarten, wie sich das für ihn entwickelt, ob sich da nochmal eine Chance auftut. Ja, es ist auf jeden Fall für ihn ein Abschied von Ducati mit gemischten Gefühlen.
Ducati also unter Wert geschlagen.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. So, also was die Werkspiloten angeht, ja sowieso. Jack Miller, wie gesagt, hat sein Bestes gegeben und ihn müssen wir auf jeden Fall für die nächste Saison auf der Rechnung haben, denke ich. Er hat gezeigt, dass die Ducati und er gut zusammenpassen und dass er da um Podestplätze und künftig bestimmt auch um Siege mitkämpfen kann. Und insofern setzt da Ducati hoffentlich auch auf die richtigen Fahrer, um in der Zukunft ja den eigenen Erwartungen ein bisschen mehr gerecht zu werden.
Kommen wir zur Yamaha. Da hat Franco Morbidelli den dritten Platz erreicht und Franco Morbidelli ist so ein bisschen die Speerspitze gewesen dann in den letzten Rennen für das Yamaha-Team oder für Yamaha letzte Woche. Der Sieg dieses Mal, der dritte Platz. Und Gerald, wir können nach wie vor sagen, er schönt ein zweites Mal das Ergebnis von der Yamaha. Insgesamt war das mal wieder ein ganz, ganz unterwältigendes Wochenende für Yamaha. Maverick Vinales auf Platz 11, Valentino Rossi auf Platz 12, Fabio Quartararo, über den wir gleich noch sprechen müssen, auf Platz 14, Franco Morbidelli auf Platz 3. Morbidelli hat in den letzten zwei Rennen so ein bisschen Yamaha gerettet, oder?
Ja, absolut. Ich meine, er fährt mit dem ältesten Modell und er und sein Crewchief Ramon Forcada haben hier einfach ein Paket geschnürt, das jetzt auf mehreren Strecken ziemlich stark war. Aragon war er schon stark, ja, Valencia war er stark, jetzt war er wieder stark, also das ist schon sehr gut. Auf der anderen Seite, die anderen Fahrer mit dem 2020er Modell haben halt Probleme, auch auf altbekannte Probleme an einem Tag. Also Maverick Vinales hat gesagt, am Freitag alles super, perfekt, ich habe das geilste Gefühl, die Strecke hat Grip, alles super. Am Samstag, wir sind komplett verloren, es funktioniert nichts, wir verstehen es nicht.
Ja.
Sonntag geht dann nichts, ja. Das ist die Situation und speziell bei Vinales ist das eigentlich schon seit Jahren der Fall. Ein Rennen super geil, gewinnt er, hat keiner eine Chance gegen ihn und dann ist 10 Rennen lang nicht viel. Ja, das zieht sich bei ihm irgendwie schon seit Sommer 2017 durch. Quartararo war auch durchwachsen natürlich und Valentino Rossi ist jetzt zurückgekommen. Man darf jetzt auch nicht vergessen, er hatte die Pause wegen der Corona-Infektion, dann ist er zurückgekommen in Valencia, ist beim ersten Rennen gleich das Motorrad ausgegangen mit technischem Defekt, da ist er erst am Samstag eingestiegen, da hat es geregnet und Valentino muss man schon auch ein bisschen sagen, die Performance war jetzt echt nicht gut, ja, muss man ehrlich gesagt sagen. Auf der anderen Seite, um ihn etwas zu verteidigen, er hat jetzt wirklich einige Wochen lang ist er sehr, sehr wenig oder gar nicht gefahren. Und alle anderen waren die ständig fast auf dem Motorrad. Und wenn du jetzt dann wirklich so viel Nachteil hast, dass du so wenig fährst, dann ist das schon wieder wie ein quasi ein neuer Saisonstart und du musst dich erst wieder reinfinden und du musst wieder reinkommen etwas. Und wenn die Zeitabstände so eng sind, dann fehlt dir halt da die 8/10, 9/10 Sekunden und dann bist du halt in der modernen MotoGP halt 18. Mhm. Ja, das muss man schon sagen. Noch dazu, wenn du jetzt auf eine so anspruchsvolle Strecke kommst wie Portimao, da hat er sich auch nicht so ganz leicht getan, das optimal hinzukriegen an den ersten Tagen. Also ihn würde ich jetzt dann nicht zu sehr kritisieren für die schlechte Performance, ja, aber Vinales und Quadro waren einfach, ja, verloren, wie so oft in der Saison. Die haben ihre 2-3 Tage, wo alles perfekt passt und ansonsten sind sie halt verloren und sie finden keinen Weg raus. Und einen Punkt würde ich gerne auch ansprechen zur Konstrukteurs-WM. Ducati hat 6 Motorräder im Feld, Yamaha 4, Suzuki 2 und Ducati hat es mit Ach und Krach geschafft, das zu gewinnen und Yamaha hat es auch noch knapp geschafft, Suzuki zu schlagen. Ja? Und das aber auch, weil die so viele Motorräder haben. Ich meine, bei Ducati, wenn du bei Ducati nur die besten Ergebnisse vom Werksteam hernimmst, dann hätten die ja null Chance gegen Suzuki gehabt. Mhm. Ja? Weil Jack Miller war mehrmals am Podest, ein Zarco war am Podest. Das waren extrem wichtige Punkte für die Konstrukteurs-WM. Und jetzt bei Yamaha hast du auch 4 Fahrer, die, also sagen wir, Valentino war einmal Dritter, aber da war er auch nicht der beste Yamaha-Fahrer. Aber sonst hast du auch 3 Fahrer gehabt, die Top-Ergebnisse geholt haben, sich abgewechselt haben mit Podestplätzen und Siegen. Ja, also dass diese 2 Marken nur mit Ach und Krach vor Suzuki, die nur 2 Motorräder im Feld haben, wo der eine Fahrer auch noch die halbe Saison verletzt ist mit der Schulter und nicht ganz fit ist, gewinnen, ist finde ich, für Ducati und Yamaha schon ein bisschen ein Armutszeugnis, wäre jetzt übertrieben, ja, weil ich meine, du hast 4 oder 6 Motorräder, das ist natürlich auch ein logistischer Anspruch, aber es zeigt irgendwie schon, dass beide Marken jetzt nicht so eine tolle Saison haben und das irgendwie von Einzelergebnissen überstrahlt wurde von bei Yamaha und bei Ducati.
Was passiert jetzt bei Yamaha im Winter?
Gute Frage. Man hat von den Fahrern, also vor allem von Vinales und Quartararo gehört, dass sie halt viele Wünsche Yamaha mitgeben und hoffen, dass sie erfüllt werden. Das liegt jetzt dann alles bei Yamaha in Japan. Müssen wir abwarten. Gespannt bin ich auch darauf, wie Yamaha jetzt auch das Testing mit Crutchlow aufstellt, ja, weil da haben sie ja in den vergangenen Jahren viel angekündigt, aber nichts umgesetzt. Mit Jonas Folger haben sie nicht wirklich ein Testteam umgesetzt. Dann haben sie mit Lorenzo was machen wollen, kam die Corona-Situation und haben gesagt, ja, okay, wegen Corona stellen wir das ein, aber ich meine, Honda hat weiter gearbeitet mit Bradl, abseits der Rennen ist er Tests gefahren, viele Tests. Guntuli war auch immer in Europa im Einsatz und Yamaha hat halt die Entscheidung getroffen, das nicht zu tun, sehr seltsam. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in den nächsten Wochen viel hören werden von Yamaha Japan, sondern einfach abwarten müssen und genauso müssen die Fahrer abwarten, ja, weil, wie gesagt, Vinales und Quattro gehen ziemlich ratlos in die Winterpause und haben gesagt, sie schalten jetzt mal ab, machen Sport, trainieren und wollen mal von dem Ganzen nichts wissen, um wieder einen klaren Kopf zu kriegen für kommende Saison.
Also Yamaha hat ja wieder enttäuscht. Franco Morbidelli auf Platz 3 hat so ein bisschen das schlechte Ergebnis von Yamaha kaschiert. Er hat allerdings in den letzten beiden Rennen wirklich überzeugen können. Juliane, wir müssen zu Honda kommen und wir müssen zu einer guten Geschichte dann kommen. Takaaki Nakagami auf Platz 5, Alex Marquez auf Platz 9 und vor allen Dingen Stefan Bradls Platz 7 sind sehr, sehr erfreulich für Honda an diesem Wochenende gewesen. Lass uns als erstes bitte über Stefan Bradl sprechen, der, es scheint, dem die Saison zu kurz gewesen ist. Der hätte jetzt wahrscheinlich noch gerne weiterfahren wollen. Er hat 11 von 14 Rennen jetzt bestritten und ist immer besser auf dieser Honda zurechtgekommen und hat am Ende mit Platz 7 hier ein verdientes, ein gutes Ergebnis gebracht. Und er hat selber gesagt, er konnte locker mithalten.
Ja, da sieht man mal, harte Arbeit zahlt sich aus. Also man muss wirklich sagen, er hat sich ja von Rennen zu Rennen, von Rennwochenende zu Rennwochenende mehr eingegroovt, hat sich auch in dieser Rennkonstellation im Zweikampf mit den anderen, wie gehe ich so ein Rennen strategisch an, immer besser zurechtgefunden und bei Portimao kam hinzu, er war ja einer der wenigen, die mit dem MotoGP-Bike bei dem Portimao-Test fahren konnten. Und das hat sich natürlich auch so ein bisschen niedergeschlagen. Da hat man schon eine gewisse Datenbasis und weiß, wie der Hase läuft, mal ganz salopp gesagt. Und insofern hat er diesen Vorteil perfekt umgesetzt. Er war ja auch in den Trainings wirklich schon stark unterwegs, hat immer mal eine Bestzeit geschrieben, hat zum ersten Mal in dieser Saison den direkten Einzug in das zweite Qualifying geschafft und dann mit Startplatz 6 ein absolutes Highlight gesetzt. Und dass er dann im Rennen tatsächlich auch mit den ganz Großen, also er hat ja mit allen gekämpft, da in dieser Verfolgergruppe mithalten konnte und sich dann Platz 7 gesichert hat, das ist schon aller Ehren wert. Und da muss man sagen, Hut ab vor dieser Leistung. Er hat jetzt zum Saisonabschluss nochmal ein Highlight gesetzt und vielleicht hat ihm auch diese Gewissheit, dass Honda ihn für 2021 als Testfahrer weiter beschäftigt, nochmal einen extra Vertrauensschub gegeben. Das hat Alberto Puig ja vor dem Rennwochenende offiziell bekannt gegeben und er hat jetzt unter Beweis gestellt, dass es genau die richtige Entscheidung war und jetzt auch nochmal im Rennen ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Das freut mich sehr für ihn und zeigt auch, dass man da ja, auf den richtigen Fahrer, auch was die Testaktivitäten setzt. Er hilft da bei der Entwicklung enorm weiter und zeigt, dass es auch im Rennen umsetzen kann. Und man muss ja sagen, er war ja in den letzten Wochen auch wahnsinnig viel beschäftigt. Von den Triple-Headern mal ganz abgesehen, hat er zwischendurch noch einen Test gehabt, ist dann jetzt hier nach Portimao und hat so abgeliefert. Also da ist jetzt auch von der Fitness her alles da, um mit den großen Namen mitzuhalten. Also im Großen und Ganzen ein wirklich toller Saisonabschluss und er hat ja gezeigt, er ist jetzt in den letzten Rennen immer in die Punkte gefahren, hat jetzt sein bestes Saisonergebnis eingefahren. Also die Formkurve zeigt da auch klar nach oben und das macht auch insgesamt Hoffnung für Honda nach dieser ja doch eher schmerzhaften Saison, ganz ohne Marc Marquez, ganz ohne Sieg, das erste Mal seit Urzeiten, dass man da in die richtige Richtung arbeitet und mit 3 Honda-Fahrern in der Top 10 konnte man, glaube ich, mit diesem Saisonabschluss dann schon recht zufrieden sein.
Man konnte aber gerade bei ihm sehen, finde ich, wie er sich in diese Saison reingearbeitet hat. In den ersten Rennen, wo er für Alex Marquez, für Marc Marquez noch gefahren ist, sah er immer noch so ein bisschen lost aus, hatte sehr, sehr großen Rückstand, fuhr auf dem letzten Platz hinterher und so langsam aber sicher kämpfte er sich in diese Saison rein. Hat ja selber dann auch, glaube ich, gesagt, dass er so ein bisschen dann diese Rennhärte dann auch braucht, wirklich ans Limit zu gehen etc. Und am Ende ist es dann mit dem 7. Platz dann so gewesen, dass er jetzt anscheinend wirklich komplett in der Saison drin war. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung gewesen, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Und das sah man ja. Also es ist ja tatsächlich eine Kurve gewesen, die nach oben ging bei ihm.
Absolut. Also ich glaube, das hat auch viel mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auf dem Bike zu tun. Man muss ja sagen, bevor er für Marc Marquez eingesprungen ist, saß er, ich weiß nicht, wie viele Monate nicht auf einem Rennmotorrad, um darauf einen Grand Prix zu bestreiten. Also er hat ja meistens Tests absolviert und die waren ja in der Corona-Zeit auch relativ begrenzt und dann wird er da ins kalte Wasser geschmissen und ja, muss für den Weltmeister einspringen. Und da bist du natürlich, was die Erfahrung, was die Fitness, was das Selbstvertrauen in so einem Rennen auf höchstem, ja, sportlichem Niveau angeht, erstmal im Hintertreffen und muss sich so ein bisschen reinfinden. Aber das hat er wirklich von Rennwochenende zu Rennwochenende super gemacht. Hat auch viel Unterstützung von Honda bekommen, saß da ja nicht umsonst in der Marquez-Box und das hat alles super zusammengespielt und jetzt ist mehr oder weniger im Saisonfinale nochmal so richtig der Knoten geplatzt und ich glaube, das ist für ihn auch eine super Bestätigung, nachdem es ja am Anfang, ja, als er dann eben noch nicht so in die Punkteränge vorgedrungen ist, auch die eine oder andere Kritik gab, aber er hat das absolut super gemeistert. Es war sicherlich auch eine Teamleistung und ja, da kann man nur Respekt vorzollen.
Gerald, Juliane hat es eben gesagt, es war eher eine schmerzhafte Saison für die Honda. Takaaki Nakagami war immer so zwischen 5 und 7, hatte auch mal einen Ausreißer nach oben, hat allerdings insgesamt, glaube ich, eine ganz solide Saison hingelegt. Stefan Bradl jetzt mit Platz 7, Alex Marquez mit Platz 9. Ist man am Ende mit 1,5 blauen Augen davongekommen in dieser Saison oder ist das dann trotzdem eine Enttäuschung und alles wünscht sich wieder Marc Marquez herbei, dass man 2021 wieder um den WM-Titel fährt und dann auch um die ganzen Rennen gewinne?
Ja, und unterm Strich war es schon die erste sieglose Saison seit, glaube ich, 1982 herum, also gefühlte Ewigkeiten. Man muss aber auch sagen, Nakagami war in Spielberg stark bis zum Rennabbruch. Da hätte er auf jeden Fall aufs Podium fahren können, wo Mir schon das Rennen seinen ersten Sieg hätte feiern können. Und in Aragon war er extrem stark und hat einfach in der ersten Runde auch die Nerven weggeworfen. Also Honda hätte schon noch gewinnen können und Nakagami hätte zumindest zweimal auf dem Podium stehen können. Und wenn du dir Nakagami-Saison anschaust, eine deutliche Steigerung zum vergangenen Jahr und eine sehr, sehr solide Saison insgesamt gesehen. Am Ende waren zwei, drei kleine Fehler drin im Aragon, das wird ihn wahrscheinlich am meisten ärgern. Und im Vergleich zu den Fahrern, die jetzt vor ihm in der WM sind, gar nicht mal so viele Punkte vor ihm, fehlen genau diese Highlights. Also wenn der in Österreich am Podium gestanden wäre, vielleicht wäre bei dem der Knoten genauso geplatzt wie bei mir, wissen wir natürlich nicht. Ja. Und wenn es in Aragon mit dem Sieg geklappt hätte oder vielleicht zumindest mit einem weiteren Podestplatz, dann würde die Saison noch besser aussehen. Dann hätte er nämlich genau diese solide Saison plus diese Highlights. Die fehlen mir jetzt natürlich. Das wird über die Winterpause natürlich ein bisschen dran nagen, weil er hat es halt nicht geschafft, das umzusetzen, was er geschafft hat. Aber er meinte selber, insgesamt war die Saison ein großer Fortschritt für ihn, weil er einfach gezeigt hat, dass er wirklich konstant vorne mitfahren kann. Er hat die volle Rückendeckung von den Honda-Ingenieuren gehabt. Das war für ihn echt wichtig. Und wie gesagt, ich glaube, dass er es nächstes Jahr sicher schaffen kann, mal aufs Podium zu fahren. Und wenn dann der Knotenplatz wie bei mir, wer weiß, wo dann die Reise noch hingeht. Ja? Also Talent ist da und es kann viel passieren. Alex Marquez hat, glaube ich, eine solide Rookie-Saison gezeigt. Am Anfang natürlich sehr schwierig, aber er hat es geschafft, das Zepter umzudrehen. Hätte Rennen gewinnen können, wenn wir uns an Aragon erinnern. Le Mans im Regen war auch sehr, sehr stark. Ich glaube sogar, da hat er echt alle Leute mehr überrascht, als man ihm eigentlich zugetraut hätte. Dann zuletzt war es wieder ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, es ist eine solide Rookie-Saison, so wie bei Brad Binder. Der hat auch ein Rennen gewonnen, völlig überraschend und sonst was auch öfters in den Top 6, mal in Top 5, Top 8, dann wieder mal ein schlechtes Rennen, dann ein Ausfall. Finde ich so solide Rookie-Saison. Und Stefan Bradl, wollte ich noch kurz was am Ende hinzufügen. Wir Journalisten durften ja in diesem Jahr nicht vor Ort sein und da gingen die ganzen Media Sessions über Zoom. Und wie Bradl eingestiegen ist im August, dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so wie er so redet und wirkt, dass er irgendwie komplett fehl am Platz ist. Und irgendwie, er weiß gar nicht, was jetzt so um ihn geschieht. Er ist jetzt hier, aber ich meine, er hatte die beste Crew, das beste Team, das beste Motorrad, theoretisch, weil es war Weltmeistermotorrad, um sich und da fährt er und was macht er da eigentlich, ja? Mhm. Aber spätestens seit Le Mans, wo ihm der 8. Platz im Regen gelungen ist, da hat man schon gemerkt, dass er viel lockerer ist und die vergangenen paar Wochen, auch vor allem jetzt in Valencia und jetzt in Portimao überhaupt, der war locker, der war gelöst, der war happy. Und wenn du gut drauf bist, dann fällst du auch auf der Strecke leichter. Und das hat er zum Glück für ihn, und das freut mich wirklich sehr, jetzt auch wirklich umsetzen können in Portimao. Und ja, er hat gezeigt, dass er nach wie vor zu den Top-10-Fahrern dazugehört. Er ist vielleicht kein Kaliber wie ein Marc Marquez, aber er hat in der Moto2 im Endeffekt besiegt, in der Moto2-WM damals. Und er gehört definitiv zu den 10 schnellsten Fahrern dazu. Und es gibt sicher einige Fahrer in der MotoGP, die nicht besser sind als er. Aber wie gesagt, seine Zukunft ist, weiterhin Testfahrer zu sein. Jetzt müssen wir mal abwarten, wenn Marquez zurückkommt, wie es ihm auch geht, weil ich glaube, in Abwesenheit von Marquez haben viele Fahrer auch viel, viel gelernt und waren in Positionen, Situationen, die sie vorher nicht so hatten, weil dieser klare Leader gefehlt hat. Und jetzt muss Marquez dann zurückkommen und er muss natürlich auch sich wieder zurechtfinden und auch gegen die Jungen behaupten, weil auch wenn Quartararo zum Beispiel eine schwierige Saison hatte, du lernst aus schwierigen Situationen mehr als aus sagen wir mal, erfolgreichen Leichten. Also ich glaube, dass Quartararo nach dieser Saison mehr gelernt hat, als in seinem Rookie-Jahr, wo ihm die Erfolge, ohne jetzt groß zu wissen, warum, in den Schoß gefallen sind, jetzt übertrieben zu sagen. Ja. Also die Jungen werden stärker und für Marquez wird es sicher auch nicht so einfach werden, hier wieder so dominant zurückzukehren, wie wir es gewohnt sind, glaube ich.
Ich bin hochgespannt auf 2021, wenn Marc Marquez dann wieder zurückkehrt. Lasst uns über Suzuki sprechen. Und Juliane, Suzuki, das ist ganz, ganz ungewohnt, hat an diesem Wochenende quasi gar keine Rolle gespielt. Alex Rins holt ein, kümmerliches Pünktchen auf Platz 15. Juan Mir scheidet komplett aus. Das war jetzt, das tat jetzt nichts mehr zur Sache, weil Juan Mir schon Weltmeister war. Alex Rins hätte noch Zweiter werden können in der Fahrerwertung. Dann wäre es ein Doppelsieg für Suzuki gewesen. Aber insgesamt, und das eher untypisch, komplett untypisch für diese Saison, Suzuki spielte überhaupt keine Rolle. Was war da los, Juliane?
Ja, man muss rückblickend tatsächlich sagen, man kann von Glück reden, dass das Ganze in Valencia mit dem Titel schon unter Dach und Fach gebracht werden konnte, weil wäre das bis zum Saisonfinale hinausgezögert worden, dann hätte Suzuki tatsächlich alt ausgesehen. Also dieses Wochenende ging nicht viel. Bei Joan Mir von Anfang an nicht. Also er war schon in den Trainings jetzt eher so im Hintertreffen und dann im Qualifying mit Startplatz 20, da haben wir auch erst gedacht, Mensch, was war denn da los? Dann hat er aufgeklärt, dass es wohl ein Elektronikproblem gab, das ihn da so ein bisschen eingebremst hat. Und Elektronikproblem ist ein gutes Stichwort, das hatte er dann nämlich tatsächlich auch im Rennen, lag aber wohl daran, dass er in der Anfangsphase des Rennens relativ ja forsch zu Werke gegangen ist und da mit einigen anderen Konkurrenten aneinander geraten ist. Also er hatte eine Kollision mit Bagnaia, ist dann auch fast in Sarko reingefahren und hat sich da wohl das Motorrad beschädigt und dann hat die Traktionskontrolle nicht mehr funktioniert und das ist gerade auf so einer Strecke wie Portimao nicht ohne. Also das kann schon echt gefährlich werden und mit immer mehr abbauenden Reifen hat er da keinen Weg mehr gesehen, um das Rennen zu Ende zu fahren und ist an die Box abgebogen. Natürlich ein bisschen ein unrühmliches Ende für den Weltmeister, aber Mai ändert an seinem Titelgewinn nichts mehr. Für Alex Rins war es besonders bitter, weil der ja eigentlich den Vizetitel holen wollte. Das hat nun nicht geklappt. Bei ihm war das Problem tatsächlich die Reifenwahl. Suzuki war, ich glaube, der einzige Hersteller, der geschlossen auf einen anderen Hinterreifen gesetzt hat. Es gab in Portimao, weil es ja eine neue Strecke war, einen zusätzlichen harten Hinterreifen und zwar einmal symmetrisch designt, einmal asymmetrisch designt, also mit einer härteren Flanke, um dem Streckenlayout entgegenzukommen. Und die Suzukis hatten gerade diesen asymmetrischen Hinterreifen gewählt. Der hat dann aber im Rennen für Alex Rins überhaupt nicht funktioniert und er ist dann tatsächlich nur als 15. ans Ziel gekommen. Enttäuschend für ihn, weil eben der Vizetitel dann außer Reichweite war, der ja an Franco Morbidelli ging und Suzuki hat dadurch auch die Triple Crown verpasst. Also durch den Ausfall von Mir, den schlechten Platz von Rins, ist man in der Hersteller-WM dann am Ende nur in Anführungsstrichen Dritter geworden, hat Ducati und Yamaha ziehen lassen müssen. Aber gut, ich glaube, das kann man nach den Erfolgen, die man in Valencia gefeiert hat, auch unter, ja, schlechtes Wochenende abhaken. Insgesamt soll das die Saison und das, was sie gezeigt haben, nicht schmälern. Aber man hätte sich, glaube ich, für den Saisonabschluss schon noch ein anderes Ende gewünscht.
Absolut, das hätte man sich wahrscheinlich gewünscht und trotzdem ändert es nichts an dem Eindruck, den Suzuki insgesamt hinterlassen hat, auch wenn vielleicht die Luft so ein bisschen raus war jetzt am Ende der Saison. Suzuki hat, ja, war, sind die Gewinner dieser Saison gewesen mit Juan Mir als Weltmeister, mit Alex Rins als Drittem. Sie haben insgesamt einen Sieg, zwei Siege haben sie geholt, um dann am Ende diesen Titel zu holen in einer so ausgeglichenen Saison. Gerald, für Suzuki wird es nächstes Jahr wahrscheinlich so ein bisschen das Jahr 2 werden, in dem man die Erfolge bestätigen muss. Wächst dann jetzt der Druck auch bei Suzuki?
Also es werden sicher mehr Augen und mehr TV-Kameras auf Suzuki gerichtet sein. Die Basis ist da, also das Motorrad wird jetzt nächstes Jahr nicht schlechter sein als in diesem Jahr. Und dadurch, dass es, wenn wir jetzt eine normale Saison haben mit allen Rennen, die geplant sind, auf so vielen, also noch auf noch mehr unterschiedlichen Strecken, dann kann das in der Theorie eigentlich Suzuki nur in die Karten spielen. Aber natürlich, sie müssen es umsetzen. Und ob sie es umsetzen können, bleibt die spannende Frage, die wir im nächsten Jahr sicher oft diskutieren werden.
Absolut. Die Suzuki wird auf jeden Fall nächstes Jahr zu den Gejagten gehören. Und ich habe es eben schon gesagt, wenn Marc Marquez zurückkommt, Honda vielleicht wieder stark dabei ist, Ducati vielleicht seine Probleme löst, auch vielleicht Yamaha seine Probleme löst, dann könnten wir nächstes Jahr vor einer richtig, richtig interessanten Saison auch stehen. Das war die Honda, beziehungsweise dann jetzt auch am Ende die Suzuki. Wir können noch über Aprilia sprechen. Die haben mit Aleix Espargaró hier einen Platz 8 geholt und konnten dann ja so ein bisschen mit einem persönlichen Ergebnis dann hier auch rausgehen. Juliane, da fehlt noch ein Fahrer für die neue Saison. Was wird da passieren bei Aprilia?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das weiß Aprilia selbst noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren, wie viele Namen für diesen zweiten Sitz bei Aprilia schon in Frage gekommen sind. Da fielen ja auch ein paar Namen aus der Moto2. Marco Bezzecchi war im Gespräch. Der hatte angeblich ein Angebot vorliegen, hat aber abgelehnt, bleibt in der Moto2. Jetzt an diesem Wochenende überschlugen sich die Gerüchte und es hieß auf einmal, Joe Roberts steigt auf. Da hat man wohl wirklich auch schon intensive Gespräche geführt. Zuletzt hieß es jetzt aber wieder, okay, ist alles gecancelt, da wird nichts draus. Also wir haben immer noch keinen zweiten Fahrer, der Aleix Espargaró da in der nächsten Saison unterstützen wird. Vielleicht wird es am Ende tatsächlich dann doch Bradley Smith als Test. Der ist ja jetzt schon Testfahrer und hat auch einige Rennen ersatzweise in dieser Saison für Andrea Iannone bestritten. Wird man abwarten müssen. Wir wissen nichts Genaues, für wen man sich da jetzt entscheiden wird. Gute Frage, ob man da jetzt auch eher mit einem erfahrenen oder einem jungen Talent gehen wird, wird sich zeigen. Fest steht, es war mit Platz 8 das beste Saisonergebnis für Aleix Espargaró in diesem letzten Rennen der Saison. Er hatte natürlich auch den Vorteil des Tests, also er war, weil ja Aprilia ein Hersteller mit Konzession ist, einer der wenigen MotoGP-Fahrer, der wenigen Stammpiloten, die beim Portimao-Test mit dem MotoGP-Bike fahren konnten. Also er hat da diesen Vorteil auch ein bisschen nutzen können, Platz 8 rausgefahren, kann damit, glaube ich, zufrieden sein, aber weiß, es liegt noch viel Arbeit vor ihnen, um dahin zu kommen, wo sie hinwollen, also konstant in die Top 6 zu fahren. Aber man arbeitet mit Hochdruck daran. Wir wissen, dass sie diese Woche schon in Jerez testen, sowohl Aleix Espargaró als auch Bradley Smith. Und das schon mit der neuen Aprilia für 2021. Und das ist bei dem Hersteller ehrlich gesagt auch nicht so selbstverständlich. Wir wissen aus den letzten Jahren, das neue Bike kam meistens mit Verspätung. Also man ist schon ein bisschen mit Rückstand in die Saison dann gestartet, weil das neue Bike zu den ersten Tests nicht rechtzeitig fertig war. Das ist jetzt schon mal ein Fortschritt, dass man sofort mit dem neuen Bike testen kann und da sich quasi perfekt auf die Saison vorbereiten kann. Und dann wollen wir mal sehen, ob ja im nächsten Jahr einen weiteren Schritt nach vorne geht. Es wäre Ihnen ja zu wünschen. Ich meine, Aleix Espargaró arbeitet ja wirklich schon seit vielen Saisons darauf hin, dass dieses Projekt zum Erfolg wirkt. Jetzt ist mit Massimo Rivola ja auch schon seit einem Jahr ein neuer Mann am Ruder, der das Ganze so ein bisschen organisatorisch unter seine Fittiche genommen hat. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den zweiten festen Stammpiloten, der das Ganze ja mitentwickelt und weiter nach vorn bringt. Und dann werden wir mal sehen, wie sie dann im nächsten Jahr aufgestellt sind.
Auch das wird eine sehr, sehr spannende Frage. Gerald, haben wir noch was zur MotoGP, worüber wir sprechen müssen?
Ja, wir könnten vielleicht noch kurz auf drei Fahrer kurz eingehen, die vielleicht ein bisschen unterm Radar waren. Also auf der einen Seite wie in der Anfangsphase der Juan Mir Bagnaia in die Seite gefahren ist, hat sich Bagnaia wirklich die Schulter ausgekugelt, die rechte, und ist da in langsamer Fahrt zurück in die Box gekommen. Das hat er dann später, also es wurde zuerst Verdacht geäußert, dass das passiert ist, und hat es dann später auf Social Media auch bestätigt. Natürlich sehr bitter, weil insgesamt war seine Saison auch von mehr Tiefen als Höhen geprägt, und er fährt nächstes Jahr im Ducati-Werksteam, also da wird sicher der Druck auch auf ihn steigen, vor allem wenn man sieht, wo Miller herumfährt. Mika Kallio ist wieder zu einem Renneinsatz gekommen. Statt Ikaly Kuona war eigentlich klar, weil er ist der Ersatzfahrer von KTM und nicht Dani Pedrosa. Dani Pedrosa ist wirklich nur da, auch vertraglich nur da als Testfahrer verpflichtet und nicht als Ersatzfahrer nominiert. Kallio hat sich natürlich extrem schwer getan. Der ist insgesamt in diesem Jahr vielleicht dreimal auf dem aktuellen Motorrad gesessen, ist kaum gefahren. Der ist einfach das Rennen zu Ende gefahren, mehr konnte er nicht machen. Trotzdem ist er nicht Letzter geworden, weil den letzten Platz hat Tito Rabat belegt. Und dadurch, dass er seinen Platz bei Vincia verloren hat und dort im nächsten Jahr Luca Marini und Enea Bastianini fahren werden, ist damit die MotoGP-Karriere von Rabat zu Ende. Wir wissen nach wie vor nicht, was er im nächsten Jahr machen wird. Er hat gesagt, Moto2 ist natürlich nichts, ja, da geht er nicht mehr retour. Da war er Weltmeister, da hat er viele Rennen gewonnen. Und er hat auch gesagt, das ist was nur für junge Fahrer. In der MotoGP gibt es keinen Platz, außer bei Aprilia. Ja, er hat auch mal gesagt, sie reden mit Aprilia, aber ob es da wirklich konkret wird, keine Ahnung, muss man abwarten. In der Superbike-WM gibt es jetzt auch nicht mehr wirklich viele gute freie Plätze, also was Rabat nächstes Jahr machen wird, ist komplett offen. Und damit ist eine Karriere zu Ende gegangen. Die Karriere von Dovizioso ist wahrscheinlich zu Ende gegangen. Ich glaube nicht, dass er 2022 wieder zurückkommen wird, weil jetzt einfach zu viele junge Fahrer nachdrängen. Viele Top-Fahrer haben schon Verträge für 2022 auch. Ich sehe nicht, dass dann irgendein Team kommt und sagt, wir nehmen den unter Anführungszeichen alten Dovizioso zurück. Ich glaube, das war auch sein letztes Rennen, ehrlich gesagt. Das gleiche gilt für Kyle Crutchlow. Er ist Testfahrer dann bei Yamaha. Eventuell gibt es Wildcards nächstes Jahr, das ist noch nicht entschieden geworden. Eventuell springt er auch mal für einen verletzten Fahrer ein oder für einen positiv Corona-getesteten Fahrer. Wir wissen ja nicht, wie es nächstes Jahr sein wird. Also von Crutchlow sehen wir vielleicht noch das eine oder andere Rennen, aber es sind andere Rennkarrieren an diesem Wochenende auch zu Ende gegangen.
Tja, und wir werden sehen, welche Rennkarriere sich vielleicht nochmal wieder fortsetzen wird. Aber es könnte sein, dass wir die letzten Rennen von unter anderem Andrea Dovizioso an diesem Wochenende gesehen haben. Das war die MotoGP-WM, die mit Juan Mir am Ende auf Platz 1 abgeschlossen wird. 171 Punkte dahinter. Franco Morbidelli, der Zweiter, wird mit 158 Punkten. Dritter wird Alex Rins mit 139 Punkten. Und Platz 4 und Platz 5 mit jeweils 135 Punkten haben dann Andrea Dovizioso und Paul Espargaro. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto 2 und die Moto 3 sprechen. Und gerade in der Moto 2 gab es ein sehr, sehr spannendes Rennen dann noch um die WM-Krone. Die hat sich am Ende Enea Bastianini aufgesetzt, der ja sein Rennen zu Ende gefahren hat und damit auf Platz 5 dann diesen Titel geholt hat. Das gleich alles hier bei motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner und uns, meinsportpodcast.de und Schräglage, unserem Talk zur Motorrad-WM. In der Moto2 haben wir einen neuen Weltmeister und das ist Enea Bastianini. Es reichte ihm am Ende ein Platz 5 in Portimao bei diesem Rennen, um diesen WM-Titel zu holen. Sam Lowes und Luca Marini, die größten Konkurrenten von Bastianini waren, konnten nicht mehr so weit rankommen, um ihn noch zu gefährden. Bastianini brauchte Platz 5, aber es war zwischendurch sehr, sehr spannend, weil sich Luca Marini und Sam Lowes sehr schnell an die Spitze abgesetzt hatten und dort versuchten, dann alles wirklich rauszuholen. Und dann gab es zwischendurch einen Punkt, wo Bastianini nur noch einen einzigen Punkt, ich glaube, vor Luca Marini lag und es noch hätte sehr spannend werden können. Aber Bastianini fuhr das Rennen nach Hause, Luca Marini und Sam Lowes wurden dann sogar noch abgefangen und Remy Gardner hat das Rennen dann am Ende gewonnen vor Luca Marini und Sam Lowes. Juliane, da war noch eine ganze Menge Spannung drin in diesem letzten Rennen und zwischendurch sah es ja wirklich so aus, Mensch, wenn Bastianini jetzt nur einen kleinen Fehler macht, dann könnte hier noch Luca Marini oder Sam Lowes auf den WM-Titel aufspringen.
Absolut, also mit Marini und Lowes da vorne an der Spitze, da sah es ja zwischenzeitlich so aus, dass wenn jetzt Enea Bastianini nur noch einen Platz verliert, dass er schon nicht mehr Weltmeister ist. Also ich glaube, sie lagen zwischenzeitlich alle drei innerhalb von 4 Punkten. Also es war enger als eng. Und Bastianini hat da dann eben auch in der Kampfgruppe sich immer mal wehren müssen gegen Jorge Martin, gegen Marco Bezzecchi, gegen Augusto Fernandes. Fernandes ist ja natürlich als Teamkollege von Sam Lowes da auch so ein bisschen für seinen Teamkollegen gefahren, um ihn da in eine bessere Position zu bringen. Also für Bastianini war es, weiß Gott, kein leichtes Rennen, aber du sagtest es, mit Platz 5 hat er den Titel holen können, auch weil Remy Gardner am Ende Marini noch überraschenderweise abfangen konnte. Also Marini hat ja in der zweiten Hälfte des Rennens wirklich sehr souverän vorne gelegen, aber Gardner hat dann nochmal so zweite Luft geatmet und ist und vorbeigekommen und hat dann in den letzten zwei Runden nochmal Zeiten rausgehauen, die keiner mitgehen konnte und hat dann seinen tatsächlich ersten Sieg in dieser Saison gefeiert. Er stand ja auch auf der Pole. Also für ihn ein perfektes Wochenende. Marini und Lowes werden sicherlich mit einem weinenden Auge zu Ende gefahren sein, weil ja beide eben im WM-Kampf unterlegen sind. Aber sie haben alles gemacht, was drin war. Marini hat um den Sieg gekämpft, ist dann Zweiter geworden. Sam Lowes hat sich als Dritter bärenstark und wirklich schmerzresistent gezeigt, weil wir erinnern uns, er hatte ja in Valencia im dritten freien Training diesen schweren Sturz, wo er sich die Hand angeschlagen hat. Wir wussten bis jetzt nicht genau, was mit der Hand los ist, aber im Parc Famé hat er dann erzählt, er hat tatsächlich zwei gebrochene Knochen in dieser Hand. Und ja, mit dieser Ausgangsvoraussetzung Dritter zu werden, das ist schon echt mehr, als man eigentlich verlangen kann. Also er hat bis zum Schluss gekämpft, den Titel leider nicht gewonnen, aber er muss sich nichts vorwerfen. Er ist mit Marini punktemäßig gleichgezogen, schließt die WM aber als Dritter ab, weil Marini, ich glaube, zwar die gleiche Anzahl von Siegen hat, aber mehr zweite Plätze. Insofern Vizetitel für Marini. Aber Inea Bastianini, wie gesagt, neuer Moto2-Weltmeister mit dem 5. Platz. Er war einfach über die Saison hinweg gesehen der konstanteste, hatte weniger Ausfälle, weniger Ausreißer nach unten als alle anderen. Und insofern ist er auch ein verdienter Weltmeister und wird ja nächstes Jahr in der MotoGP fahren. Also hat seine letzte Moto2-Saison dann auch nochmal mit dem Titel gekrönt. Also ich glaube, er wird auf jeden Fall sehr gut geschlafen haben.
Er wird sicherlich sehr gut geschlafen haben und er hat am Ende diesen Titel geholt. Remy Gardner, das können wir allerdings jetzt nochmal gerade sagen, Remy Gardner hat am Ende dann tatsächlich nochmal einen richtig guten Saisonschluss gehabt. Er ist jetzt in Portimao, ist er Erster geworden. Er hatte in Valencia schon beim ersten Rennen ein Podium gehabt und hat in den letzten Rennen wirklich konstant gepunktet. Das war nochmal ein richtig gutes Rennen. Und was Juliane eben sagte, die letzten beiden Runden waren beeindruckend von Gardner, Gerald.
Ja, absolut. Sein erster Sieg, super gemacht und von vor allem gegen Marini, der eben als nächstes Jahr MotoGP-Fahrt WM-Anwärter ist, zu den Top-Leuten der Moto2 zählt, so dagegen zu halten, war wirklich sehr cool, sehr stark. Man darf auch nicht vergessen, dass Gardner das 2019er Chassis von Kalex gefahren ist, das einzige Team gewesen, das er und sein Teamkollege Casimir Daniel, die mit dem alten Modell gefahren sind, obwohl die Unterschiede jetzt nicht so extrem groß sind, aber es war das alte Modell von Kalex. Und im nächsten Jahr wird Remy Gardner für Ayo KTM fahren, also wo KTM Sponsor ist in der Moto2 und hat damit einen Fuß in der KTM-Tür. Es gab schon vergangenes Jahr im Sommer, als KTM sich von Johann Zarco getrennt hat und sie einen Ersatzfahrer gesucht haben, haben sie auch bei Gardner angefragt damals. Der hat Gardner abgelehnt, hat sich dann nachher natürlich geärgert, vor allem wie er gesehen hat, wie stark in diesem Jahr KTM war, was für einen Sprung gemacht haben. Aber er hat trotzdem nächstes Jahr einen Fuß in der KTM-Familie, sagen wir mal, und kann durchaus ein Kandidat für Tech 3 werden für 2021, je nachdem, wie sich Petrucci dort schlagen wird. Also das ist sicher ein Fahrer, den wir, glaube ich, in absehbarer Zeit in der MotoGP auch sehen könnten.
Das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Wir sollten auf jeden Fall auch nochmal auf Marcel Schrötter zu sprechen kommen. Der ist an diesem Rennen ist er 12. geworden und er beendet eine für ihn wahrscheinlich mittelmäßig gelaufene Saison. Er ist auf Platz 9 eingefahren in der Fahrerwertung, hat einmal ein Podium gehabt, das war der 3. Platz in Spielberg. Einmal ist er noch in Valencia, ist er nochmal auf Platz 4 gefahren. Aber Juliane, wir können sagen, für Marcel Schrötter ist die Saison nicht so gelaufen, wie er das gerne gehabt hätte.
Nein, ist sie leider nicht. Also er wollte da natürlich konstant irgendwie um Podestplätze und möglichst auch um Siege mitfahren. Das hat nur einmal geklappt. In Spielberg ist er 3. geworden. Das war sein einziger Podestplatz. Der 4. Platz in Valencia, am 2. Valencia-Rennen, war nochmal so ein Fingerzeig. Aber jetzt ist es eben wieder nur Platz 12 geworden. Man muss sagen, er ist auch von sehr weit hinten gestartet, Startplatz 21. Hatte dann am Start oder in der Anfangsphase wohl auch noch eine Kollision mit Jorge Navarro, die gab es in der Kamera nicht zu sehen, hat er aber so erzählt, die hat ihn weiter zurückgeworfen und dann hat er sich mit Ach und Krach eben noch auf Platz 12 in die Punkteränge vorgekämpft. Schadensbegrenzung kann man sagen, aber die Saison ist natürlich insgesamt unter den Erwartungen geblieben. WM Platz 9, das hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Da hat man für die nächste Saison, wo er weiter für Intact fährt, einige Arbeit vor sich. In so einem engen Feld wie der Moto2 ist es eben auch unberechenbar, wenn man da so ein bisschen ins Hintertreffen gerät und auf keinen grünen Zweig mehr kommt, dann ist es schwierig, da mitzuhalten. Aber wir hoffen, dass sie für 2021 eine Lösung finden. Dann wird er ja mit Toni Abolino in Rookie als Teamkollegen haben. Der kommt von der Moto3 in die Moto2 zu Intact. Auch eine vollkommen neue Konstellation ohne Tom Lüthi. Mal gucken, wie das funktioniert. Tom Lüthi ist dieses Rennen nicht in die Punkte vorgedrungen, also auch ein unrühmlicher Abschied für ihn von Intact. Für ihn auch eine absolut unter den Erwartungen gebliebene Saison. Er ist ja in der WM sogar hinter Schrötter auf Platz 11 gelandet. Und sein Saisonfazit fällt auch sehr, sehr ernüchternd und ratlos aus. Er sagt, es ist mir immer noch schwer zu verstehen, was genau schief lief. Also hier herrscht auch viel Ratlosigkeit, warum er da so weit hinterhergefahren ist in vielen, vielen Rennen. Für ihn ja eigentlich untypisch. Er ist angetreten, um den Titel mitzukämpfen. Daran war in dieser Saison überhaupt nicht zu denken. Ja, er wechselt nächste Saison in das Team, in dem jetzt Remy Gardner fährt. Also mal gucken, wie er sich da schlägt. Genug Erfahrung hat er, um mit einem neuen Motorrad in einem neuen Team zurechtzukommen. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich da die Dynamik entwickelt.
Enea Bastianini ist Weltmeister in der Moto2 geworden. Er siegt mit 205 Punkten vor Luca Marini, der 196 Punkte holt, punktgleich mit Sam Lowes auch 196 Punkte. Und Vierter wird Marco Bezzecchi vor Jorge Martin, Sechster Remy Gardner. Nächstes Jahr wird die Moto2 selbstverständlich wieder anders aussehen, aber wir werden dann hier darüber berichten bei Schräglage. Und natürlich solltet ihr motorsporttotal.com immer in euren Bookmarks haben. Das Rennen der Moto3 verlief dann auch nochmal kurios. Raul Fernandez hat es gewonnen vor Dennis Foggia und Jeremy Alcoba. Und Albert Arenas ist so ein bisschen, naja, kann man sagen, ins Ziel und in den WM-Titel gestolpert, Gerald, weil er hat am Ende nur den 12. Platz belegt und das hat für ihn gereicht, um diesen Titel zu holen, weil seine beiden härtesten Konkurrenten, Tony Arbolino und Ai Ogula, auch nicht so richtig gepunktet haben. Arbolino ist 5. geworden, Ogula nur 8. geworden und wir haben am Ende dieses Rennen, wo keiner der Top 3 in der Fahrerwertung ja unter den Top 5 oder unter den Top 4 im Rennen ist.
Also spannend war es bis zum Schluss.
Ja.
Also gefightet wurde da bis zum geht nicht mehr. Also das war echt ein geiles Rennen, vor allem in der Verfolgergruppe und eben um die WM-Entscheidung. Weil eigentlich hat es so ausgeschaut, sehr lange Zeit, dass das Arenas eigentlich alles unter Kontrolle hat. Er ist vorne um Platz 2, 3, 4 herumgefahren. Ugura war zwar dabei, aber den hatte er immer direkt vor sich oder dahinter 2, 3 Plätze. Abolino ist von hinten nach vorgekommen, sehr tolle Aufholjagd natürlich von Startplatz 27, aber da hat man gedacht, okay, der schließt dann auch maximal halt auf und Arenas hat dann seine beiden WM-Rivalen direkt im Blickfeld, fährt nach Hause und der Punktevorsprung reicht, ja. Aber dann ist er auch selber voll eingebrochen und in der Moto3 schenken sich die Fahrer halt einfach gar nichts, da fährt jeder auf sein eigenes Resultat. Und da hat er dann richtig, richtig zu kämpfen gehabt, hat die Ellbogen ausgefahren. Arbolino ist nach vorgekommen, hat eigentlich von Startplatz 27 das Maximum herausgeholt vom Rennergebnis her. Also da war der taktische Fehler im Qualifying in Q1. Also gedacht hat, er kann noch eine Runde fahren, aber die Zeit war schon abgelaufen. Da hat ihm sicher einiges gekostet, weil mit dem Speed, wie er durchs Feld gefahren ist, hätte er sicher vielleicht Raul Fernandez nicht biegen können, aber Platz 2 wäre sicher möglich gewesen, weil wenn wir bedenken, ein Dennis Foggia ist Zweiter geworden, hatte zweimal die Long Lap Penalty, also da hat sich Arbolino schon im Qualifying ein bisschen was versemmelt und Ogura ist dann auch mitgeschwommen, hatte aber auch wieder so sein mittelprächtiges Ergebnis irgendwie am Ende stehen, das eigentlich die vergangenen Wochen hatte. Und Arenas hat es dann irgendwie noch als 12. ins Ziel gerettet, ja. Ich glaube, wenn der abgeflogen wäre in der letzten Runde, wo es Berührungen gab und er einmal fast den Highsider gehabt hätte, ich glaube, dann wären die sogar Punkte gleich gewesen oder so, ja. Also das wäre echt noch dramatischer gewesen. Und ja, er hat es halt dann irgendwie noch nach Hause gebracht. Und ich finde, insgesamt war er schon der überzeugendste Fahrer in diesem Jahr. Aber er hätte es nicht, glaube ich, so spannend machen brauchen. Für uns Zuschauer natürlich toll. Aber dadurch, dass er, finde ich, schon der dominanteste Fahrer war in diesem Jahr insgesamt gesehen, hätte das eigentlich auch schon früher entscheiden müssen. Weil du kannst dich erinnern, er hatte ja im Spätsommer nach den ersten Rennen ja auch schon einen ziemlich großen Vorsprung teilweise auf seine Verfolger.
Ja, und er hatte 3 der ersten 5 Rennen gewonnen. Er war dann in Brünn nochmal auf Platz 2 vorgefahren und er hatte dieses Katar-Rennen gewonnen, was gefühlt 17 Jahre her ist, allerdings schon hier dieses Jahr im März stattfand und da noch kurz bevor der Corona-Lockdown für die gesamte Welt kam, hatte Albert Arenas dieses Rennen gewonnen damals und ja, zehrte so ein bisschen von diesem Vorsprung dann jetzt. Juliane, was ziehst du aus der Moto3-Saison dieses Jahr? Es war unglaublich spannend. Was für ein Saisonfazit ziehst du für die Moto3?
Es war enger als eng, es war wirklich spannend und das letzte Rennen hat das auch nochmal gezeigt, unberechenbar. Also wir müssen ja auch bedenken, Tony Arbolino hat ein Rennen gefehlt wegen einer Corona-Infektion. Nicht auszudenken, wenn er da gewesen wäre, dann wäre er jetzt wahrscheinlich Weltmeister. Also es war eben auch eine besondere Situation durch die Pandemie-Situation für alle. Mhm. Aber wer mich wirklich jetzt gerade in der zweiten Saisonhälfte am meisten beeindruckt hat, war Raul Fernandez, der ja, also ja auch in diesem Rennen eigentlich total untypisch für die Moto3, da von vornherein weggefahren ist und keiner konnte ihm auch nur ansatzweise folgen. Er hat in den letzten 5 Rennen 2 Siege gefeiert, 2 dritte Plätze. Also wenn er diese Erfolgsspuren ein bisschen früher gefunden hätte, dann hätte er sicherlich im Kampf um den Titel auch eine Rolle spielen können. Ich meine, er ist jetzt am Ende sogar nach WM Vierter geworden. Für ihn ein super Saisonabschluss. Er wird, das wurde auch an diesem Rennwochenende bekannt gegeben, in der nächsten Saison aufsteigen in die Moto2. Bin gespannt, was er da zeigen können wird, aber auf jeden Fall ein super Talent, sowohl auf die eine schnelle Runde gesehen, als auch im Rennen jetzt am Ende extrem stark. Also einer, der dann nochmal richtig abgeliefert hat, was die letzten Rennen angeht, hat auf mich einen super Eindruck gemacht. Und insgesamt, ja, wenn man sich die WM-Tabelle ansieht, 147 Punkte für Arenas und dahinter 2 punktgleich mit 170 Punkten. Und Gerald hat es erwähnt, ja, wäre Arenas in dem Rennen gestürzt und es wäre so geblieben für Toni Arbolino und Ayogura, dann wären alle bei 170 Punkten gestanden. Aber Arenas wäre doch Weltmeister geworden, weil er einfach mehr Siege hat als die anderen. Also das zeigt, wie eng und irre es in dieser kleinsten Klasse zugeht. Und ich erwarte ehrlich gesagt, dass das in der nächsten Saison nicht anders wird. Also die Moto3 ist immer für Überraschung gut. Und ja, war auf jeden Fall einer der spannendsten WM-Kämpfe in dieser Saison.
Es geht laut Kalender am 28.03.2021 wieder in Katar los. Drücken wir die Daumen, dass wir bis dahin eine Situation auf dieser Welt hergestellt haben, dass wir dann hier auch bei Schräglage darüber informieren können, beziehungsweise dann, dass ihr bei motorsporttotal.com darüber auch lesen könnt, beziehungsweise wo auch immer ihr sehen könnt, diese Rennen und dieses Rennwochenende dann Ende März. Gerald, wie fällt dein Fazit für diese Saison aus? Das war ja dann doch schon am Ende eine Saison, die wir besser meiner Meinung nach durchgezogen bekommen haben, als wir erwartet haben.
Ja, also nach den ganzen Ungewissheiten im Frühling, im Frühsommer, ob überhaupt irgendetwas stattfindet und selbst wenn wir die Saison beginnen im Juli in Jerez, wie sich das überhaupt weiterentwickeln wird. Ich habe vor einem knappen Monat auch wieder meine Bedenken gehabt, ob Valencia und Portimao überhaupt stattfinden werden, aber es konnte alles stattfinden. Schade ist natürlich, dass die ganzen Fans nicht vor Ort sein konnten. Wir haben zwar in Misano und in Le Mans ein paar tausend Fans gehabt, aber das war natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die vollen Tribünen, die machen die MotoGP einfach aus. Das gehört dazu. Und hoffen wir, dass es irgendwann in naher Zukunft wieder Normalität einkehrt in diesbezüglich. Aber sportlich gesehen, also wir haben eine Saison mit so vielen Überraschungen, Wendungen, geilen Rennen gehabt. Wir haben so viel geschrieben in den vergangenen Monaten und haben immer noch viele, viele gute Stories auf Lager. Also wenn man das alles zusammenfasst und ein Riesenbuch schreibt, um wirklich alle Aspekte von allen Klassen in diesem Jahr auch von abseits der Rennstrecke zusammenzufassen, dann ist das sicher dicker als die Bibel. Aber also es hat sich wirklich verdammt viel getan. Die Unterhaltung war großartig und ich glaube auch alle Fans, die eben nur von zu Hause aus im Fernsehen zuschauen konnten, ich glaube, sie haben die beste Unterhaltung gehabt.
Das möchte ich hoffen, dass sie die beste Unterhaltung hatten. Juliane, wie fällt dein Fazit aus für diese Saison?
Ja, irre, anstrengend, spannend, eng. Ohne Marquez anders, also Marc Marquez, den Titelverteidiger, aber auch schön, mal jemanden anderen ganz oben zu sehen, mit Joan Mir, auf jeden Fall ein verdienter und sehr sympathischer Weltmeister. Die kleinen Klassen, wir haben es angesprochen, auch ein enger WM-Kampf bis ins Saisonfinale hat sich Sinn gezogen. Ja, mit Blick auf 2021 hoffen wir natürlich, dass wir wieder einen normaleren Rennkalender mit ein paar weniger Triple-Headern haben, weil diese Triple-Header sind natürlich gerade für die, die im Paddock arbeiten, eine extreme Belastung. Dann noch vor dem Hintergrund dieser Corona-Situation. Alle haben ihre Familien lange nicht gesehen und das wünschen wir uns natürlich, dass das 2021 wieder ein bisschen normaler wird. Aber ansonsten muss man den Hut ziehen für den Organisatoren, dass sie es überhaupt hingekriegt haben, 14 Rennen für die MotoGP, 15 für die kleinen Klassen zu veranstalten, dass wir eine vollwertige Saison hatten und das alles doch relativ reibungslos, mit Ausnahme von ein paar Corona-Infektionen, die wir auch bei Fahrern hatten, über die Bühne bringen konnten. Das verdient auf jeden Fall einen Applaus und Respekt. Und ja, wir hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr ein bisschen ruhiger, ein bisschen normaler wieder in den gewohnten Rhythmus finden. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber die Saison hat gezeigt, dass man auch in so einer Extremsituation eine Weltmeisterschaft auf die Beine stellen kann. Deswegen bin ich optimistisch, dass das auch im nächsten Jahr unter welchen Bedingungen auch immer funktionieren wird.
Es war eine Saison, an die wir uns wahrscheinlich noch lange erinnern werden, weil sie so ungewöhnlich, so außergewöhnlich war und weil sie am Ende dann ja einen neuen Weltmeister gebracht hat und insgesamt extrem viele tolle Rennwochenenden. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und ich möchte mich Gerald und Juliane bei euch beiden bedanken, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ihr euch jeden Montag nach den Rennen immer 1,5 Stunden für mich Zeit genommen habt und hier mit mir diesen Podcast gemacht habt. Vielen Dank euch beiden. Ihr habt, und das darf ich jetzt mal, das Geheimnis darf ich verraten, auch zwischendurch an freien Tagen mit mir diesen Podcast gemacht. Und dafür danke ich euch sehr. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank dafür.
Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne natürlich. Ja, es macht immer Spaß, mit dir zu quatschen.
Ach, das habt ihr jetzt schön gesagt. Ich danke euch für eure Hilfe auch jetzt bei diesem Podcast. Es wird vielleicht in den nächsten Wochen dann nochmal einen Podcast geben. Sollte es viele Neuigkeiten geben, dann werden wir euch natürlich hier darauf informieren. Aber ihr solltet auf jeden Fall motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben und dort werdet ihr tagtäglich darüber informiert. Und Gerald hat mir vor der Sendung, vor der Aufnahme schon erzählt, dass der motorsporttotal.com durchziehen werden und keine Pause sich erlauben werden. Und Ende März steht dann das erste Rennwochenende, hoffentlich der Saison 2021 an. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Und wie gesagt, motorsporttotal.com auf jeden Fall in die Bookmarks. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.